Ich lese gern Biografien von Männern, die mich ermutigen und Glaubenszeugnisse. Und irgendwie ist bei denen anders wie bei mir in meinem Leben. Es beginnt im Kleinen, wird immer größer und die Leute kommen und die Gemeinde füllen sich und dann müssen sie neue Gebäude bauen und neue Räumlichkeit finden. Und ich habe so das Gefühl, bei mir ist es genau immer andersrum. Am Anfang kommen viele, sie sind neugierig und dann sind immer weniger. Und von daher bin ich über jeden Einzelnen froh, der trotzdem noch in der Treue kommt. Und danke euch dafür. Nicht, dass ich jetzt nur Negatives erlebe, ich möchte nicht ein Pessimist sein oder möchte mich nicht beschweren. Das ist nicht der Punkt. Aber ich bin trotzdem sehr, sehr dankbar Gott für sein Wirken und ich möchte ganz kurz Zeugnis geben. Ich habe in der letzten Gebetsstunde euch gebeten, mit mir zu beten für den Dienst am Sonntag. Ich war am Sonntag nicht da, war hinter Nürnberg, Kirchen, Ehrenbach, Erlangen da hinten. Und da gibt es eine Gemeinde und die hat mich eingeladen. Da gab es drei Geschwister, die sich taufen lassen wollten, drei Täuflinge, und sie baten, dass ich komme und während den Predigtdienst tue und danach sie einfach taufe. Und das, ich habe gebeten, dass es vielleicht das Gleiche passiert, wie bei uns passiert ist, dass wenigstens einer dann noch dazu kommt. Und Gott hat echt Gnade geschenkt. Nach der Predigt, es waren drei, und nach der Predigt waren 10 Täuflinge, die wir dann getauft haben. Und Gott hat echt Gnade geschenkt. Ich freue mich. Das war für mich ein besonderer Tag. Und ich habe gepredigt und dann haben gesagt, okay, wir gehen gleich. Das war ein kleiner Fluss nebenan, 16 Grad. Kein stilles Wasser, so um das Eck rum. Hat schon ein bisschen getrieben und ein bisschen abschüssig. Es war ein bisschen abenteuerlich, aber die Geschwister haben gleich so eine Treppe reingegraben und dann nach der Predigt kam die erste Person und sagte, eigentlich ringe ich damit, eigentlich will ich die Gelegenheit nutzen. Und ich habe kurz mit der geredet und da kam die Nächste und mit Tränen und die Nächste. Und dann war ich dann am Fluss und wusste gar nicht mehr, wie viele kamen. Und am Ende waren es 10, die dieses Zeugnis von Jesus Christus abgelegt haben und dieses Bekenntnis gegeben haben, das Siegel angenommen haben, dieses Geschenk eigentlich Jesu an sie selbst. Das war eine gute und gesegnete Zeit und ich danke euch für das Mitbeten dafür. Und der Herr hat Gnade geschenkt, ja, der Herr hat Gnade geschenkt. So darf ich auch solche Momente auch miterleben. Ich bin dann so gelaufen durchs Feld, durch zum Fluss und ich habe einfach nur gedankt, Herr, das ist, gibt es solche Momente, dann merkt man, Gott ist gerade wirklich am Wirken und du darfst mittendrin sein. Also nicht rückwärts schauen, nicht vorwärts hoffen, du bist mittendrin, dass Gott gerade einfach an den Herzen wirkt. Und das war schon so sehr, sehr, sehr ermutigend. Und dann verstehe ich, wenn der Petrus und Johannes und Jakobus gesagt hat, lass uns Zelte bauen, hier wollen wir kurz bleiben. Also wenn er hier wirkt, dann ist gut, hier zu bleiben. So, bin aber wieder da zum Petrusbrief und wollen wir den Petrusbrief gemeinsam anschauen. Lasst uns aber gemeinsam beten. An all die denken, die heute nicht da sein können und sie ins Gebet mit hineinnehmen, aber auch für die Zeit beten, dass der Herr uns segnet, dass wir, wem es möglich ist, stehen wir auf, wer dem Kraft fehlt, da kann auch gerne sitzen bleiben. Ich lade euch ein, beten wir. Auch ich möchte dir vom Herzen danken, sagen für dein Wirken, auch in dieser Zeit, Herr, dass deine Gnadenerweise da sind, Herr, dass du auch heute dieses Zeugnis in den Menschen wirkst, den Glauben bestätigst durch deinen Heiligen Geist, diese Gnadengaben schenkst und an den Herzen der Menschen wirkst. Ich preise dich dafür. Danke für die Gnade und für das Vorrecht, an solchen Dingen teilhaben zu dürfen, mit an deinem Werk arbeiten zu dürfen, für dich arbeiten zu dürfen. Danke vom ganzen Herzen, Herr. Aber es ist nicht nur Gnade und nicht nur ein Geschenk für dich zu wirken und den Glauben zu stärken, sondern auch für dich zu leiden. Das ist das, was dein Wort sagt und das ist etwas, was wir schwer verstehen und aber erleben in unserem Leben. Und wir brauchen da Ausrichtung, wir brauchen Orientierung durch dein Wort und durch deinen Geist, dass wir die Leiden, die wir erleben, in mancherlei Art und Weise, jeder in seinem Umfeld und seiner Art und Weise, dass wir sie einordnen können von deinem Wort her und dass wir sie verstehen von deinem Wort her und dass wir sie aus deiner Hand annehmen und so auch Kraft gewinnen und Mut gewinnen und getröstet und ausgerichtet werden. So bitte ich dich, Herr, auch für diese Bibelstunde, wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen, warum es notwendig ist, dass wir durch Leiden hindurchgehen, warum deine Gemeinde da durch muss. So, Herr, festige diese Wahrheit, bestätige diese Wahrheit durch deinen guten Heiligen Geist und lass es uns zu einer Speise werden, die uns nährt, die uns mündig macht. Herr, damit, wenn wir in solchen Situationen sind, dass wir zu deiner Herrlichkeit und zu deinem Lob, damit daraus herauswachsen können und durchgehen können und dich verherrlichen können. Darum bitte ich dich. Amen. So, heute habe ich an das Büchlein gedacht, das ich letztes Mal vergessen habe oder etwas für euch vorgelesen habe. Hoffentlich komme ich heute dazu. Wir schlagen Petrusbrief auf. Kapitel 1. Beschäftigen wir uns mit den Versen 6 bis 8. Oder 6 bis 9, Entschuldigung, 6 bis 9. Und ich hoffe, ihr könnt euch noch an die grobe Gliederung die Versen 6 bis 9 euch erinnern. Verse 6 bis 7 geht es um die Bewährung des Glaubens, darüber reden wir gerade. Dann Vers 8 geht es um die Kennzeichen des bewährten Glaubens, woran erkennt man einen bewährten Glauben. Und das Ziel des bewährten Glaubens ist in Vers 9. Also so kann man diesen Abschnitt, das uns die Gegenwart beschreibt, unser Leben hier auf dieser Erde, dass Petrus uns da ausrichtet, dass wir das so einteilen können. Ja? Verse 6 bis 7, Bewährung des Glaubens, damit beschäftigen wir uns gerade. Und dann eben Vers 8, Kennzeichen des bewährten Glaubens, woran erkennt man einen bewährten Glauben? Und Vers 9, wohin zielt dieser bewährte Glaube, das Ziel des bewährten Glaubens? Okay, ich lese ab Vers 6 noch einmal für uns zur Erinnerung. Darin jubelt ihr, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchen betrübt worden seid, damit die Bewährung eures Glaubens viel kostbarer befunden wird als die des vergänglichen Goldes, das durch Feuer erprobt wird, zum Lob und Herrlichkeit und Ehre in der Offenbarung Jesu Christi. Den ihr liebt, obgleich ihr nicht gesehen habt, an den ihr glaubt, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht, über den ihr mit unaussprechlicher und verherrlichter Freude jubelt, und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens, die Rettung der Seelen. Das ist unser Abschnitt, mit dem wir uns gerade beschäftigen. Vers 7, der bewährte Glaube. Wir haben uns den Jubel uns angeschaut, worauf dieser Jubel sich bezieht. Dieser Jubel bezieht sich auf das Erbe, das kommen wird. Auf die Gewissheit des Erbteils und auf die Gewissheit des souveränen, mächtigen Handeln Gottes. Das ist der Gegenstand und das ist der Anker unseres Jubels. Weil wir das wissen, weil wir das glauben, können wir uns freuen. Weil wir diesen lebendigen und mächtigen Gott haben, der uns dieses Erbteil zuteil werden lässt. Darin jubelt hier. Dann haben wir uns diese kleine Zeit, über die Petrus spricht, uns angeschaut, dass diese Versuchungen und Prüfungen und Bedrängnisse und dass die eine kleine Zeit stattfinden. Und klein in dem Sinne, dass im Verhältnis zu der Ewigkeit sie als klein darstellen, aber klein auch in dem Sinne, dass Gott jedem und mit jedem seinen Weg geht und jedem insofern zumutet und zu tragen gibt, wie viel er vertragen kann und wie viel notwendig ist. Es ist nicht beständig, es ist nicht durchgehend, sondern der Herr weiß, zu welchem Zeitpunkt wie viel, wem, in welcher Art und Weise er etwas zumutet, weil es ein Ziel hat, eine Notwendigkeit hat. Und diese Notwendigkeit, und das ist, was mich bis heute immer wieder begeistert, das ist die Art und Weise, wie er uns zum Ziel bringt. Also Bedrängnisse und all diese Dinge, dadurch bringt er uns ans Ziel. Also mit diesen Dingen haben wir uns beschäftigt. Das war's für die Wiederholung. Ich weiß, dass manche schon müde sind von Haufen Wiederholungen, aber als Lehrer ist mittlerweile weiß ich, dass diese Dinge einfach dadurch fester werden. Okay, also, jetzt heute möchte ich mit euch über die Notwendigkeit der Leiden reden. Niemand leidet gerne, das weiß ich. Ich auch nicht, muss ich ehrlich zugeben. Wenn ich wählen könnte, Leid oder nicht Leid, würde ich sagen, natürlich nicht Leid. Ist keine Frage. Wenn man sagen würde, hier ist das Ziel, du kannst auf diesem Weg durchgehen, der ist ohne Leiden und auf diesem Weg musst du halt durch Leiden durch, dann würde ich keine Sekunde warten und zögern und überlegen, welchen Weg wähle ich. Ich würde natürlich den Weg ohne Leiden durchgehen. Die Bibel lehrt uns aber, dass wir dieses Erbteil nicht ohne Leiden erreichen werden. Das ist, es gibt nicht diese Wahl zwischen leicht und nicht leicht, sondern es gibt nur einen Weg und das ist, der ist nicht leicht, also der geht durch diese Leiden hindurch. Ich möchte euch von der Schrift her, hoffe ich, mit euch anhand einigen Bibelstellen über die Notwendigkeit der Leiden sprechen, warum es so ist. Und wenn ich das sage, dann rede ich in erster Linie zu mir selbst und richte mich selbst nicht nur in der Vorbereitung, auch in dem Sagen, wenn ich das euch sage, würde ich selber merken, glaube ich das oder glaube ich das nicht. Sage ich das nur euch oder ist es auch für mich zum Trosten, zum Glauben? Und aber ich liebe meinen Gott, ich liebe meinen Herrn und ich liebe das Wort und ich will das für mich genauso annehmen und nicht nur euch sagen, ihr so seid bereit, sondern ich will genauso mich darunter stellen. Und das ist, gerade in bestimmten Zeiten kommt immer wieder so ein Wort und weiß man, okay, das ist in erster Linie für dich und du darfst dadurch durchs Wort und durchs Leben es weitergeben. Und das ist so ein Thema, die Notwendigkeit des Leidens grundsätzlich. Und somit möchte ich mit euch anfangen, die Bibel zu erarbeiten und schauen, was die Bibel sagt. Grundsätzlich lehrt die Bibel, dass wir als Christen, als Gläubige, als Heilige und als Gemeinde durch Leiden hindurch in die Herrlichkeit hindurchgehen müssen. Wir müssen oder wir werden das Reich empfangen, aber durch Leiden hindurch. Das ist etwas, was Gott festgesetzt hat. Warum? Ich möchte euch dann 6 Punkte nennen, 6 Gründe, warum Leiden notwendig sind. So ich einen kleinen Blumenstrauß von der Notwendigkeit des Leidens. Und ich denke, in verschiedenen Aspekten wird sich der eine oder andere mehr oder weniger finden und hoffe auch so Trost finden. Aber es gibt eben verschiedene Aspekte, warum Leiden notwendig ist für die Gemeinde Jesu Christi. Aber erstmal grundsätzlich, ich vermute, dass die meisten von euch mir zustimmen, weil die Schrift mittlerweile gut kennen und das Wort Gottes kennen. Aber lass uns ganz kurz diese Stellen einfach nochmal anschauen, dass wir sie als Grundlage und Ausgangspunkt haben. In unserem Vers, das ist einer der Verse, heißt es, darin jubelt ihr, die jetzt eine kleine Zeit, wenn es nötig ist, in mancherlei Versuchungen oder Prüfungen oder Bedrängnisse, wie auch immer umschreiben, hindurch müsst. Das heißt, wenn es nötig ist. Und darum spreche ich von der Notwendigkeit. Wenn es notwendig ist, geschieht das. Und das ist die souveräne Art, wie Gott arbeitet. Wenn es in deinem und meinem Leben notwendig ist und wenn es notwendig ist im Leben der Gemeinde, dann lässt Gott das zu und wirkt Gott an diesen Dingen. Und ich sage, es ist notwendig. Warum? Gucken wir uns gleich an. Aber lass uns mal ganz kurz grundsätzlich erstmal über die Notwendigkeit. Es ist notwendig. Schlag mal Matthäus 18 auf. Matthäus 18, Vers 7. Lass uns ein bisschen einen Überblick von der Schrift her uns verschaffen. Matthäus 18, Vers 7. In diesem Abschnitt geht es um die Sünde gegen den Umgang mit Sünde. Ich bin schon Sünde gegen den Heiligen Geist. Ich bin schon in der Vorbereitung für die Sonntagspredigt. Da ist das Thema dran. Das ist ein heißes Thema. Das ist Matthäus 18. Umgang mit Sünde, Umgang mit Versuchung, Umgang mit Prüfungen. Und in diesem Zusammenhang sagt Jesus etwas Erstaunliches. Matthäus 18, Vers 7. Wehe der Welt der Verführungen oder Versuchungen oder wegen. Denn es ist notwendig, dass Verführungen kommen. Doch wehe den Menschen, durch den die Verführung kommt. Und dann geht's los mit deiner Hand und deinem Fuß und so weiter, ein Auge. Aber Jesus sagt, wehe der Welt der Verführung wegen. Und dann sagt er, er wird dafür die Welt richten, dass hier die Kinder Gottes, die Kleinen, die ihm gehören, das ist die Rede von hier, das sind die Seinen, die sie versuchen und die sie in Bedrängnisse bringen und in Prüfungen, Versuchungen, in Verführungen bringen. Und er sagt, aber es ist notwendig. Er sagt, wehe, aber es ist notwendig. Und das ist sehr interessant. Es ist da und diejenigen, die die Prüfungen und die Versuchungen hervorbringen, die werden dafür Rechenschaft dem Herrn geben, aber es ist notwendig. Und das ist die erste Aussage, die wir hier haben. Jesus selbst sagt, es ist notwendig, dass Versuchungen, dass Prüfungen kommen. Es ist notwendig. Das Gleiche sagt auch Paulus. Schaut mal im 1. Korinther Kapitel 11. Einfach nur, dass wir die Aussagen haben, dass die Schrift erstmal von der Notwendigkeit redet. Und dann schauen wir uns, warum es notwendig ist. 1. Korinther 11, das ist der Abschnitt, der über das Abendmahl spricht. Ein Text, den wir sehr oft vorlesen im Kontext des Abendmahls, wenn wir einmal im Monat das Abendmahl feiern. Und ab Vers 17 schreibt Paulus an die Gemeinde: Wenn ich aber Folgendes vorschreibe, so lobe ich nicht, dass ihr nicht zum Besseren, sondern zum Schlechteren zusammenkommt. Denn erstens höre ich, dass, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, Spaltungen unter euch sind. Und zum Teil glaube ich das, denn es müssen auch Parteiungen unter euch sein, damit die Bewährten unter euch offenbar werden. Auch Paulus hat dieses Verständnis. Er sagt, ich bekomme mit, es gibt Probleme. Es gibt Parteiungen. Und die bringen Bedrängnisse, die bringen Versuchungen, die bringen Prüfungen in die Gemeinde. Es ist keine einfache Situation in der Gemeinde. Und er sagt, ich weiß es, dass wenn ihr zusammenkommt, all das in eurer Gemeinde ist. Und dann sagt er das interessant, und zum Teil glaube ich es. Also er sagt, eigentlich, und ich glaube das, das müsst ihr mir gar nicht schreiben, ich glaube, dass es so ist. Warum? Sie müssen noch sein. Er weiß um die Notwendigkeit. Das heißt, wehe dem, durch den es passiert, aber Gott lässt es zu. Warum? Es ist notwendig. Das ist ein sehr, sehr herausfordernder Gedanke. Es rechtfertigt nicht die Parteiungen. Es rechtfertigt nicht die Versuchungen. Es rechtfertigt nicht die Bedrängnisse und diejenigen, die bedrängen und all das. Das macht es nicht deswegen gut. Die können nicht sagen, guck mal, das will doch Gott. Das ist doch gut für euch. Sondern Paulus geht dagegen an und sagt, aber ich weiß es, woher, vom Herrn. Ich weiß es, denn es müssen auch Parteien unter euch sein. Warum? Das hat was mit den Bewährten zu tun, damit die Bewährten offenbar werden. Da gibt es eine Notwendigkeit. Das ist wohl eine Art und Weise, es braucht solche Prüfungen, es braucht solche, damit etwas mit uns gemacht wird, damit wir bewährt werden. Aber es braucht sie. Paulus weiß es auch um die Umstände der Gemeinde, aber er weiß, diese Dinge müssen in der Gemeinde stattfinden. Nicht etwas, was wir gerne akzeptieren, gell? Deswegen sage ich, wir würden gerne nicht diese Wege wählen. Wir würden gerne auf anderen Wegen lernen und uns anderen bewähren, oder? Ich glaube mir, es liegt mehr an uns als an Gott. Aber dazu kommen wir gleich. Also die Bibel spricht darüber, über die Notwendigkeit. Jesus spricht über die Notwendigkeit, der Paulus spricht über die Notwendigkeit. Auch im Thessalonicher, 1. Thessalonicher Kapitel 3, Verse 1 bis 4. Vor den Timotheusbriefen, 1. Thessalonicher 3. Finden wir auch in eine interessante Aussage. Übrigens, das findet man bei fast jedem Paulusbrief. Er hat ja viele Briefe für die Gemeinde geschrieben, um sie auszurichten. Und ihr findet wahrscheinlich kaum einen Brief, in dem er über dieses Thema auch spricht und die Gemeinde darauf ausrichtet und vorbereitet. Ab Vers 1, Kapitel 3. Okay? Deshalb, da wir es nicht länger aushalten konnten, beschlossen wir, allein in Athen zurückzubleiben. Und wir sandten Timotheus, unseren Bruder und Mitarbeiter Gottes, in dem Evangelium des Christus, um euch zu stärken und zu trösten, eures Glaubens wegen. Paulus kam nach Thessalonich, hat gepredigt, die Gemeinde gegründet. Und nach 3 Wochen hat er die Gemeinde verlassen müssen. Wegen Verfolgung, wegen Bedrängnisse, wegen Schwierigkeiten musste er gehen. Und er geht und da ist eine junge Gemeinde, keine 3 Monate alt, keine 3 Jahre alt, 3 Wochen. Nur nebenbei, es ist erstaunlich, wenn man die Thessalonicher Briefe liest, 1 und 2, es ist erstaunlich zu lesen, was er in 3 Wochen ihnen schon alles beigebracht hat. Darf ich mal so viel sagen? Beide Briefe behandeln zum Beispiel die Endzeit. Die ganzen schwierigen Fragen, die bei uns so viele Verwirrung, wo wir so eine große Verwirrung haben. Paulus sagt, schreibt dieser Gemeinde in beiden Briefen, ihr müsst nicht verwirrt sein, ich habe doch euch schon all das gesagt. So, lasst euch da nicht verwirren. 3 Wochen. Und wir würden sagen, ja gut, wenn man dann fest im Glauben ist und dann irgendwann mal können wir auch über diese Dinge reden, die sind nicht so einfach. Das sind für feste Christen, das gibt Spaltungen, wenn wir über dieses Thema Endzeit reden. Nach 3 Wochen hat Paulus darüber Klartext geredet, gesagt, so, 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 und lasst euch da nicht verführen, lasst euch da nicht durcheinander bringen, was diese Dinge anbinden. Nach 3 Wochen, das erstaunt mich. Aber er ist jetzt weg und da ist eine Bedrängnis, da ist Verfolgung und er hat Sorge um diese Gläubigen und er hält es nicht aus, sagt, Timotheus, du musst wieder zurück. Geh zurück, schau nochmal, wie geht's ihnen, wie steht's mit ihren Glauben, ist das echt? Und lest mal, was er dann schreibt. Ab Vers 3. Also er schickt Timotheus wieder zurück und Timotheus soll nur mal gucken, haben sie das erste Feuer der Bedrängnis überstanden, Vers 3. Dass niemand wankend werde in diesen Bedrängnissen, denn ihr selbst wisst, dass wir dazu bestimmt sind. Denn auch als wir bei euch waren, sagten wir auch vorher, dass wir bedrängt sein würden, wie es auch geschehen ist und ihr es wisst. Seht ihr das? Also er hat ihnen von Anfang an gesagt, nicht nur Paulus und die Mitarbeiter werden immer bedrängt. Er sagt auch, wir haben es euch gesagt, ihr seid selbst in den Bedrängnissen, wir sind in den Bedrängnissen. Und denn ihr selbst wisst, dass wir dazu bestimmt sind. Es ist notwendig, das ist unsere Bestimmung, durch Bedrängnisse durchzugehen. Das hat er sofort den Thessalonichern gesagt, sie sofort gelehrt. Und jetzt muss Timotheus hin und Timotheus geht hin und schaut und kommt zurück und ist überglücklich. Und sagt, Paulus, trotz der Bedrängnisse, Paulus, die sind echt. Sie bleiben dran. Und dann, wir lesen noch ein, zwei Stellen an eine andere Stelle, wo er merkt, oh, und dankt Gott und sagt, oh, wir merken, ihr seid echt. Warum? In den Bedrängnissen und trotz der Bedrängnissen. Das Zeugnis des Glaubens ist da, aber worauf ich an diesem Punkt hinweisen möchte, er hat sie gelehrt und gesagt, wir sind dazu bestimmt. Es ist notwendig, es ist der Wille Gottes. 2 Stellen ganz kurz noch und dann muss das reichen. 2. Timotheus 3,12, einfach den nächsten oder übernächsten, übernächsten Brief. Gell? 2. Timotheus Kapitel 3, Vers 12. Auch das schreibt er selbst diesem Timotheus, der dann nach Thessalonich gegangen ist und einer der letzten Briefe, die Paulus an seinen Nachfolger schreibt, an seinen Jüngling, den er herangezogen hat in dem Dienst und schreibt an ihn, Vers 12, alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Böse Menschen und Betrüger aber werden schlimmer und fortschreiten und so. Also, er sagt, die Bedrängnis wird zunehmen, es wird extremer werden, aber er sagt, alle, die gottesfürchtig leben wollen, die Gott in ihren und durch ihr Leben verherrlichen wollen, all diese Menschen, die Jesus Christus groß machen wollen, werden verfolgt werden. Das ist eine Prophetie. Das ist nicht könnte sein, sondern er sagt, wenn du konsequent Gott nachfolgst, wenn du konsequent Jesus nachfolgst, wirst du Bedrängnisse erleben, wirst du Schwierigkeiten erleben, wirst du Versuche und Prüfungen, Bedrängnisse erleben. Es kommt. Ich möchte kein Extremer und mich nicht als Prophet hier hinstellen und irgendwelche Szenarien konstruieren. Aber das, wir können Gott sehr, sehr dankbar sein, dass es uns noch so gut geht. Wirklich. Bei all den Veränderungen, die wir in dieser Welt erleben, haben wir es immer noch gut. Und das dürfen wir nicht vergessen und dürfen dann auch nicht da eine falsche Haltung haben. Aber in Bezug auf die Gemeinde frage ich mich, warum es uns so gut geht. Und ich glaube, je konsequenter wir Jesus nachfolgen, umso mehr werden wir Schwierigkeiten haben. Man kann den Glauben leben, und ich sage mal, sich einen leichten Weg bahnen. Aber wenn man sich in der Gottesfurcht und unseren Herrn Jesus Christus verpflichtet und konsequent diesen Weg geht, wird es Verfolgungen geben. Und in dem Moment, wo wir uns dazu stellen, passiert das. Und ich frage mich, ich stelle das einfach so in den Raum und ich rede allgemein jetzt von, nicht nur von unserer Gemeinde, ich rede von der Gemeinde Jesu in Deutschland. Kann es, ob das nicht sein kann, dass sie viele Bedrängnisse nicht erlebt, weil sie sich nicht konsequent gottesfürchtig lebt und nicht konsequent Jesus Christus verherrlicht, sondern ganz andere Dinge auf der Tagesordnung hat, als das unseren Herrn Jesus Christus groß zu machen. Und ich glaube, Dann erlebt man auch keine Bedrängnisse. Und allein dieser Gedanke führt uns gleich zu den Notwendigkeiten der Leiden, weil das hat was damit zu tun. Aber dazu gleich noch mehr. Nur noch eine einzige Stelle, Apostelgeschichte, und ich glaube, das müsste reichen. Apostelgeschichte, gehe ich ganz kurz noch zurück. Eigentlich von der Reihenfolge hätte ich zwischen Matthäus-Evangelium das einbinden können. Kapitel 14. Paulus predigt das Evangelium und in Lystra, in Ikonion und in Antiochia. Er lehrt sie. Und dann ab Vers 22, Kapitel 14, Vers 22. Ja. Sie stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu verharren, also auszuharren, und sagten, dass wir durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen müssen. Das ist die Lehre der Schrift. Die Gemeinde muss durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes hineingehen. Versuchungen, Prüfungen müssen sein, sagt ja unser Herr Jesus Christus. In all diesen Stellen spricht Paulus und richtet die Gemeinde darauf aus und sagt, das ist der Weg. Warum? Warum ist es notwendig? Warum ist es notwendig, dass wir geprüft und dass wir bedrängt und dass wir versucht werden? Der erste Grund, und jetzt komme ich zu diesen Punkten. Der erste Grund ist, weil es läutert und unterscheiden zwischen echt und unecht. Das ist der erste Grund. Durch Bedrängnisse und durch Versuchungen und durch Prüfungen offenbart sich, ob der Glaube, den man hat, echt ist oder nicht. Ob er bewährt ist oder nicht. Ob er ausharrt oder nicht. Anders nochmal, oder genau so nochmal gesagt, ob er echt ist oder eben nicht. Nicht jeder, der dem Herrn hinterhergeht, nicht jeder, der das alles gut findet, was der Herr tut, ist derjenige, den der Herr wiederum kennt und der seins ist. Das ist eine erschreckende, aber eine wichtige Wahrheit. Schlag mit mir Johannes Evangelium auf. Johannes Kapitel 2. Als Jesus sich offenbart, als der Sohn Gottes, das erste große Wunder tut, was Wasser Wein macht, staunten nicht wenige darüber. Und dann schaut man ab Vers 23. Johannes 2, ab Vers 23. Als er aber zu Jerusalem war, am Passa, auf dem Fest, glaubten viele an seinen Namen. Das klingt gut, gell? Es glaubten viele an seinen Namen, als sie seine Zeichen sahen, die er tat. Also sie sehen, was Jesus tut, sie haben mitbekommen, Wasser zu Wein gemacht, herrlich, und hat auch andere Zeichen getan und sie glauben an seinen Namen. Und wenn wir so lesen, denken wir, guck mal, das sind gläubige Menschen, die glauben an Jesu Namen. Guck mal, sie sehen das Wunder und sie nehmen das an und glauben an ihn. Und schaut mal, was aber Jesus sagt, oder was über Jesus sagt, Vers 24. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte und nicht nötig hatte, dass jemand Zeugnis gebe von dem Menschen, denn er selbst wusste, was in den Menschen war. Also die Menschen, sie liefen ihm hinterher und sagten, wir glauben an ihn. Und dann heißt es, Jesus aber hat es nicht nötig, dass jemand sagt, ich glaube an dich, und dann sagt, ich glaube auch an dich. Jesus hat es nicht nötig. Warum? Weil er wusste, was in den Menschen war. Er wusste um das Zeugnis, ob das echt ist oder nicht. Er wusste, ob das wirklich Glaube ist, oder weil sie erkannt haben, wer er ist, oder ob sie nur jemanden hinterhergelaufen sind. Ich sage so, der aus Wasser Wein machen kann. So ein Messias hätte man gerne. Wenn er derjenige ist, der dein Leben besser macht, an so einen zu glauben, ist keine große Kunst. Einer, der deine Krankheiten nimmt, einer, der sozusagen dein bester Arzt ist und die beste Krankenversicherung und all das und die beste Apotheke ist, einer, der beste Bäcker ist, einer, der beste Fischer ist, der beste Winzer ist. Versteht ihr, wenn er dein Leben so reich macht und so gut macht und so lebenswert macht, und an den zu glauben, ist gut. Und Jesus sagt, er wusste aber, was in den Menschen war. Er wusste, was die wirkliche Motivation und der wirkliche Antrieb war, an ihn zu glauben. Und das war wohl nicht echt. Er vertraute sich ihnen nicht an. Er öffnete sich ihnen nicht, denn er wusste, dieser Glaube ist nicht echt. Im Matthäus-Evangelium, Matthäus 3, geht man mit mir ein bisschen zurück. Johannes der Täufer tut seinen Dienst. Ab Vers 7, Matthäus-Evangelium, Kapitel 3, ab Vers 7. Er tauft viele kommen zu ihm. Viele kommen wirklich zu ihm, weil sie Buße tun und somit den Weg geebnet wird, dass sie an unseren Herrn Jesus Christus gläubig werden. Aber es kommen auch zu ihm andere, schriftgelehrte Pharisäer. Sie wollen nicht in einem schlechten Licht darstellen. Wenn das einfache Volk so sich demütigt, eine Buße bekennt und das anerkennt, dass sie schuldig sind, und die schriftgelehrten Pharisäer das nicht tun, wenn, dann müssen sie als Erste. Und sie wollen das Erste und überall immer die Ersten sein. Und sie gehen auch hin, ab Vers 7. Als er aber viele der Pharisäer und Sadduzäer, ab Vers 7, gell, zu seiner Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen: Otternbrut, wer hat euch gewiesen, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Bringt nun der Buße würdige Frucht. Und meint nicht bei euch selbst zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Also uns passiert nichts, wir sind Nachkommen Abrahams. Denn ich sage euch, dass Gott dem Abraham aus diesen Steinen Kindern zu erwecken vermag. Schon ist aber die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen werden. Ins Feuer geworfen. Ich zwar taufe euch mit Wasser zu Buße, der aber nach mir kommt, der ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin, er wird euch mit dem Heiligen Geist und Feuer taufen. Seine Wurfschaufel ist in seiner Hand, und er wird seine Tenne durch und durch reinigen und seine Weizen in die Scheune sammeln, die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Es ist interessant, Johannes der Täufer sagt, ich taufe euch zu Buße. Es wird einer kommen, er wird mit dem Heiligen Geist taufen und mit Feuer. Von diesem Feuer spricht und anderem Petrus. Das heißt, er wird kommen und mit dem Heiligen Geist taufen und Menschen zu Kindern Gottes machen. Sie werden diese Wiedergeburt erleben. In den Leib Christi werden sie hineingetan. Aber er wird auch etwas anderes tun. Er wird reinigen. Denn nicht jeder, der zu ihm kommt, und nicht jeder, der Herr sagt, ist auch seiner. Und das, dann spricht er, dass er auch mit Feuer taufen wird. Das heißt, er wird läutern, er wird reinigen, er wird seine Tenne reinigen und Weizen und Spreu trennen. Bedrängnisse, das greift Petrus später nochmal mit dem Feuer, das uns nicht überraschen soll, dass an der Gemeinde zuerst beginnt. Es ist notwendig, weil es offenbart Spreu oder vom Heu. Nee, Weizen. Also ihr wisst ja, Spreu vom Weizen, so. Weizen, genau. Also es ist notwendig zu Bedrängnisse und Versuchen und Prüfungen zeigen einfach erstmal, ist es echt oder nicht echt. Ich möchte euch noch ein, zwei Stellen kurz zeigen. Hebräerbrief Kapitel 3. Ich hoffe, es ist okay, wenn wir so ein bisschen durch die Schrift gehen und hier und da Stellen aufschlagen. Hebräer Kapitel 3. Ich lese ab Vers 7. Deshalb, wie der Heilige Geist spricht, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet euer Herz nicht. Wie in der Erbitterung an dem Tag der Versuchung in der Wüste. Also, er sagt, wenn Gott heute spricht, dann tut nicht das Gleiche, was sie damals getan haben. Wann? An dem Tag der Versuchung. Also in der Wüste gab es auch Tage der Versuchung und Erläuterung und Prüfung. Und der Hebräerbriefschreiber sagt, wenn ihr etwas heute erlebt, dann macht es nicht das Gleiche, was ihr damals getan habt, als Gott sie prüfte, als Gott sie versuchte. Vers 9. Wo eure Väter mich versuchten, indem sie mich auf die Probe stellten. Und sie sahen meine Werke 40 Jahre, deshalb zürnte ich diesem Geschlecht und sprach, allezeit gehen sie irre mit dem Herzen. Sie aber haben meine Wege nicht erkannt. So schwor ich in meinem Zorn, sie sollen nimmermehr in meine Ruhe eingehen. Seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemandem von euch ein böses Herz des Unglaubens sei, im Abfall vom lebendigen Gott. Nur eine kurze Bemerkung. Er spricht von dieser Versuchung, von dieser Prüfung. Ich werde euch gleich zeigen, dass Gott sie prüfte und zugleich prüften sie ihn und versuchten sie ihn. Und er spricht und sagt, seht zu, dass in euch nicht ein Herz des Unglaubens sei, im Apfel vom lebendigen Gott. Achtet darauf, der Hebräerbriefschreiber sagt nicht, seht zu, dass ihr nicht abfallt vom lebendigen Gott. Das ist nicht, was er sagt. Passt auf, wenn ihr geprüft und versucht werdet, dass ihr nicht abfallt. Sondern schaut zu, dass in dieser Versuchung und dieser Prüfung nicht etwas in euch offenbar wird. Nämlich was? Ein ungläubiges Herz. Versteht ihr das? Es ist etwas anderes, wenn man in der Versuchung ist und dann sagt man, oh, pass auf, dass du da nicht abfällst. Die Versuchung offenbart, ob dein Herz ungläubig ist oder gläubig ist. Und darüber redet er. Er redet hier nicht von der Verlierbarkeit des Heils, wie manche gerne in diesen Stellen lesen. Und sagt, da steht doch, aber guck mal genau, Vers 12. Seht zu, Brüder, dass nicht etwa in jemanden von euch ein böses Herz des Unglaubens, und jetzt guck, Unglaubens, wo? Des Unglaubens werde? Schaut mal, da steht sei. Seht ihr das? Nicht des Unglaubens werde. Schaut zu, passt auf, dass es nicht wird, sondern schaut zu, dass es nicht ist. Versteht ihr den Unterschied? Und das heißt, die Versuchung und die Prüfung damals in der Wüste hat was getan? Es hat die Herzen offenbart, es hat diejenigen, die an Gott geblieben sind und an ihn geglaubt haben, gezeigt und diejenigen, in denen, die nach außen hin, sie zogen durch das Schilfmeer und singen und sagen, wir glauben Gott und sangen mit Mose ein Lied und zwei Tage, drei Tage später murrten sie und sagen, Gott vermag uns nicht zu retten, Gott vermag uns nicht ins verheißene Land zu geben, das kriegt er nicht hin. Die Feinde sind zu groß, wir haben zu wenig zu essen, wir haben zu wenig zu trinken. Und sie zweifelten, sie glaubten nicht, dass Gott es vermag, dich ins verheißene Land zu bringen. Sie glaubten nicht, dass Gott dir das Erbe geben kann. Versteht ihr? Darf ich das sagen? Heute, wenn Gott spricht, müssen wir schauen, dass wir unser Herz nicht verstocken und dass es nicht unser ungläubiges Herz offenbart, wo wir sagen, ob ich das Verheißen, die Verheißen, das Erbe erlangt, weiß ich nicht. Ob Gott mich ans Ziel bringen kann, weiß ich nicht. Die Feinde sind zu groß, mein Fleisch ist zu schwach, der Teufel ist mächtig, die Sünde ist gewaltig. Versteht ihr, was ich meine? In vielen Fällen ist die Grenze sehr schmal zwischen Unglauben. Er spricht, dass diese Versuchung, das offenbart, wie ich lese weiter, Vers 13, sondern ermutigt einander jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand von euch verhärtet werde durch den Betrug der Sünde. Also ermutigt, predigt, zeigt auch, damit dieses Herz nicht verhärtet wird und ungläubig bleibt. Vers 14, denn wir sind Teilhabe des Christus geworden, wenn wir die anfängliche Grundlage bis zum Ende standhaft festhalten. Das ist diese Aussage. Da ist ein Herz des Unglaubens. Es hält nicht an Gott fest, traut es Gott nicht zu. Und hier ist die Rede, aber wir sind Teilhaber des Christus. Wir glauben an Christus und wissen um seine Macht und seine Stärke. Und jetzt, woran zeigt sich das, dass es echtes Herz ist? Wenn wir bis ans Ende teilhaftig festhalten, wenn wir an diesen Dingen trotz der Versuchungen, trotz der Bedrängnisse festhalten, das offenbart die Echtheit, das gläubige Herz. Wird gleich bestätigt ab Vers 12. Wenn gesagt wird, heute, wenn ihr seine Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht wie in der Erbitterung. Welche haben denn gehört und sich abgelehnt? Waren es nicht alle, die durch das Meer von Ägypten ausgezogen waren? Welch aber zürnte er 40 Jahre nicht denen, welche gesündigt hatten, deren Leiber in der Wüste fielen? Welch aber schwor er, dass sie nicht in seine Ruhe eingehen sollten, wenn nicht denen, die ungehorsam gewesen waren? Und wir sehen, dass sie wegen des Unglaubens nicht hineingehen konnten. Was hat die Wüste hervorgebracht? Was hat diese Versuchung und die Läuterung hervorgebracht? Zwei Arten von Menschen im Volk Gottes. Diejenigen, die an Gott festhielten, obwohl sie es nicht sahen, obwohl sie es nicht erlebten in dieser Weise, also sie vertrauten ihm. Und das andere, die permanent murrten, die permanent zweifelten, die permanent mit Gott haderten und permanent ihn versuchten und sagen, beweise, dass du uns retten kannst. Zeig, dass du mächtig bist. Gib uns Wasser, gib uns Brot, gib uns Wachteln, gib uns Fleisch, gib uns Zwiebeln, gib uns. Beweise, dass du uns retten kannst. Und Gott, ein Zeichen nach dem anderen. Wasser, Wachteln, Brot. Und was sagten sie? Jetzt glauben wir. Eins bekommen, paar Tage später. Was hat das? Was lehrt uns das? Paulus sagt, das geschah uns alles zum Vorbild. Es lehrt uns nicht, oh, die sind dann wieder abgefallen. Es lehrt uns, sie waren nie seins. Die Herzen offenbaren, dass sie nie wirklich geglaubt haben. Deswegen sage ich, solange sie alles haben, ist es leicht, an ihn zu glauben. Solange Jesus kommt und ihnen Wasser zu Wein macht und Brot vermehrt und all diese Dinge sie gesund macht, die glauben an ihn. Aber er vertraute sich ihnen nicht an, weil er ihr Herz kannte. Er wusste ganz genau, aus welchem Grund sie kommen und sagen, Herr, Herr. Also die Wüste als Prüfung, als Versuchung offenbart das Herz. Gott selbst sagt das so in 5. Mose Kapitel 8. 5. Mose Kapitel 8. Ab Vers 2. Mose schreibt, Gott aber spricht durch den Propheten Mose. Und so hören wir selbst, wie Gott diese Zeit der 40 Jahre Wüstenwanderung, der Läuterung, der Prüfung beschreibt. Und ich finde, das ist sehr, sehr trefflich und auch sehr wichtig, weil das ist Gottes Perspektive über diese Zeit. Vers 2. Und du sollst an den ganzen Weg denken, an den der Herr, dein Gott, dich 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen. Also vergiss es nicht, denk daran. Um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Also, die ganze Zeit, es gab einen viel kürzeren Weg von Ägypten nach Kanaan, viel kürzer. Es gibt verschiedene Gründe, wir wissen, warum sie 40 Jahre es waren. Wir wissen, das war der Ungehorsam. Und für jeden Tag, den sie da als Kundschafter drin waren, für jeden Tag war ein Jahr drauf. 40 Tage, 40 Jahre mussten sie, das wissen wir. An anderen Stellen heißt es, weil die Sünde des Landes Kanaan noch nicht voll war. Das wissen wir auch. Wenn es die Grenze der Sünden erreicht war, das ist mehrschichtig, was da passiert. Und unter anderem, und für das Volk selbst, ist die 40 Jahre notwendig. Ich will dich da 40 Jahre kreisen lassen, weil ich will dich prüfen, ich will dich läutern, ich will dich demütigen, um zu erkennen, was wirklich in deinem Herz eigentlich ist. Ich sage das aus persönlicher Erfahrung. wenn es einem gut geht, kann man auch Loblieder und andere Lieder singen, man kann Glaubensbekenntnisse sprechen, aber ob man das wirklich glaubt, zeigt sich in Zeiten der Bedrängnis und der Not. Ob das Herz es so meint, nicht nur ob das Herz es weiß, sondern ob es meint, anders ausgedrückt, ob diese Wahrheit etwas mit dir macht oder ob das nur eine theoretische Geschichte ist, die du kennst, zeigt sich in der Bedrängnis, ob es dir Halt gibt, ob es dir Zuversicht gibt, oder ob das für deine Seele ein fester Anker ist. Also Gott sagt, ich habe dich aus diesem Grund 40 Jahre wandern lassen, um dich zu demütigen, und dann heißt es, um dich zu prüfen. Bedrängnisse sind notwendig, warum? Sie prüfen. Hebräerbriefschreiber sagt, alle sind ausgezogen, aber nicht alle sind hineingezogen ins verheißene Land. Warum? Weil nicht alle echt waren, weil nicht alle gläubig waren. In welchen gab es ein Herz des Glaubens und in ganz, ganz vielen gab es ein Herz des Unglaubens. Ab Vers 3, und er demütigte dich und ließ dich hungern. Interessant, gell? Wer ließ das Volk hungern? Gott. Und er ließ dich hungern und er speiste dich mit dem Mann, das du nicht kanntest und das deine Väter nicht kannten, um dich erkennen zu lassen. Um dich erkennen zu lassen. Um es dir zu offenbaren, damit du siehst, damit du selbst das erkennst, dass du selbst zu der Erkenntnis kommst. Welche Erkenntnis? Dass der Mensch nicht von Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, lebt der Mensch. Damit du erkennst, du brauchst mich. Mich brauchst du. Nicht einfach Brot, nicht Wasser, nicht Sandalen, nicht all diese Dinge. Du brauchst mich. So, das ist, damit du erkennst. Vers 4. Also, das reicht mal bis dahin. Also, die Bibel lehrt, es ist notwendig. Es ist notwendig. Warum ist es notwendig? Weil die Bedrängnisse und die Versuchungen und die Prüfungen und all diese Dinge zwischen echt oder unecht, auf die Unheit offenbaren, dass in dieser Erprobung, in diesem Feuer, kommt das Innere nach außen. Und erst dann sieht man wirklich, was drin ist. Es ist so, erstmal, wenn man draufdrückt, erst wenn gepresst wird, dann... Ihr könnt jetzt viele Beispiele darüber reden, wie Extremsituationen das an Tageslicht bringen, was eigentlich in uns drin ist. Man denkt, man kennt jemanden, man denkt, das ist ein guter Freund, und dann kommt eine Extremsituation und dann ist echt überrascht. Ja, echt überrascht. Ein lieber Nachbar, ich sage das gerne, und dann zack, die Hecke falsch geschnitten, der Baum drüber gewachsen. Ich bin dankbar, dass unsere Nachbarin da ganz lieb ist. Aber es gibt auch anderes, gell? Ja. Und dann auf einmal kommt etwas raus, was man nicht gedacht hat. Lass uns kurz weitergehen. Also, es ist notwendig, es offenbart zwischen echt und unecht. Was das Unechte anbetrifft, da will ich auch das Thema jetzt sein lassen. Die Bibel lehrt, und wir haben es gelesen, er wird das prüfen und dann kommt das ins Feuer. So. Ich möchte aber viel mehr einen Schwerpunkt auf dich und auf mich legen. Wenn es aber als echt erfunden ist, dann bedeutet es nicht, jetzt hört es auf, darf ich sagen, dann beginnt es erst. Dann geht es richtig los. Warum sind Leiden, warum sind Versuchungen, Prüfungen, warum sind sie notwendig? Weil wenn durch die Versuchung und Prüfung die Echtheit an die Oberfläche kommt, dann wird das Echte geheiligt, gereinigt und im Glauben gefestigt und gestärkt. Also die Versuchungen und Prüfungen, die zeigen nicht nur die Echtheit, sie bringen dich auch weiter. Also die sind notwendig, um die Echten zu heiligen und zu reinigen. Versteht ihr diesen Gedanken? Also es ist nicht nur so, kommt die Versuchung und Prüfung, Echtung, dann okay, kann es weitergehen, nicht, sondern dann geht's los. Das Bild ist, was Jesus vom Weinstock spricht, in Johannes 15. Er sagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, jede Rebe an mir, die Frucht bringt, lasse ich in Ruhe und die kann schön wachsen und Frucht bringen und irgendwann mal sammle ich sie ein. So, sagt jede, das ist nicht, was er sagt, Entschuldigung, das muss ich kurz sagen, damit ihr Jede Rebe an mir, die Frucht bringt, die beschneide ich. Warum? Damit sie noch mehr Frucht bringt. Also, was Jesus damit sagt, wenn jede Rebe an mir, die echt ist, die muss er beschneiden, dass sie fruchtbar bleibt und fruchtbar, noch überaus fruchtbar wird. Also es ist notwendig, die Beschneidung, damit noch mehr Frucht entsteht. Es bleibt nicht so. Es bleibt nicht so. Und darum sind Prüfungen und Versuche notwendig. Sie dienen uns zur Heiligung, die dienen uns zur Reinigung, sie dienen uns, den Glauben zu festigen, zu vertiefen. Und ich bin mir sicher, wir könnten einen Zeugnisabend hier machen, wahrscheinlich einige Bibelstunden, wo jeder von euch dieses Zeugnis gibt, wie er in Leid und durch Leid eine tiefere Beziehung zu Gott bekommen hat, Gott in einer Weise begegnet ist, wie er sonst ihm nicht begegnet ist und im Glauben gefestigt worden ist. Ich bin mir sicher. Ich meine, ich kenne inzwischen Gesprächen mit euch, ich habe dieses Zeugnis von euch, aber ich bin mir sicher, dass einiges noch wir darüber erzählen könnten, wie Gott uns durch Leiden im Glauben weitergebracht hat. Ich möchte euch ein, zwei Stellen, ich möchte so beginnen. Geht mal mit dem Hebräerbrief. Ich möchte euch eine erstaunliche Aussage im Hebräerbrief zeigen. Bevor ich euch das lese, bevor ich sage, wo es steht, Hebräerbrief habt ihr, ich sage euch gleich das Kapitel, nicht, dass ihr es gleich reinschaut. Ich sage es euch gleich. Warum hat Jesus gelitten? Was würde ich sagen? Warum hat Jesus gelitten? Warum musste Jesus so viele Versuchen und Prüfungen ertragen? Warum musste er durch so viel Leiden gehen? Das waren jetzt viele gute Antworten auf einmal. Für unsere Sünde, anstelle von unserer Sünde, absolut richtig. Und das ist richtig. Aber Andi hat was gesagt, was diesen Aspekt mit, was uns einfach aufzeigt, was es bedeutet, dass er für uns, anstelle für uns und aber auch als Vorbild für uns alles durchgemacht hat. Hebräer Kapitel 5, ab Vers 8. Hebräer 5, Vers 8. Schaut mal. Und er lernte, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam. Das ist eine erstaunliche Aussage. Jesus lernte an dem, was er gelitten hat, den Gehorsam. Die Art und Weise, wie Jesus den Gehorsam bewies gegenüber seinem Vater, war in Leiden und durch Leiden. Darf ich so sagen, wenn Jesus an den Leiden Gehorsam lernen musste, obwohl er Sohn war, was glaubst du? Kriegen wir es ohnehin? Das ist absolut undenkbar. Wenn das der Weg für unseren Herrn war, durch Leiden Gehorsam zu lernen, dann ist das weit mehr und für dich und für mich notwendig. Paulus redet dafür, dass er das Evangelium hinausgetragen hat in die ganze Welt. Warum? Zum Glaubensgehorsam. Das Ziel ist Glaubensgehorsam. Er lernte an dem, was er litt, Gehorsam. Wenn Prüfungen und Versuchen die Echte des Glaubens hervorbringen und uns als echt erweisen, dass wir wirklich Kinder Gottes sind, dann wird es etwas in uns schaffen, nämlich es wird uns gehorsamer machen. Das wird uns gehorsamer ihm gegenüber machen. Es wird uns heiligen und reinigen und uns von den Dingen, die uns an diese Welt binden, von den Dingen, die Gott nicht verherrlichen, wird uns in Relation stellen und das wird uns läutern. Es wird uns dazu bringen, dass wir ihm gehorsamer, mehr und mehr gehorsamer werden. Und ich glaube, das ist schon Frucht. Wenn jemand in Leiden gehorsamer wird, dann offenbart sich, dass der Glaube echt ist. Und wenn er in Leiden nicht Gott den Rücken zukehrt, sondern sein Leben ihm wieder hingibt, dann offenbart es die Echtheit. In Lukas 22, Vers 31, ich werde es frei kurz zitieren, weil die Zeit gleich rum ist für heute, aber diesen Punkt möchte ich kurz noch mit euch anschauen. schaut mal, da gab es einen Judas, er hat Jesus verraten, in all den Versuchen und Prüfungen ist er gefallen. Da gab es einen Petrus, der hat Jesus auch verraten. Was ist der Unterschied zwischen dem einen und dem anderen? Der eine war echt, der andere war nicht echt. Und was passierte mit dem Echten, nachdem er verraten wurde? Jesus sagt das ihm. Er sagt, Petrus, der Satan hat begehrt euch zu sieben wie den Weizen. Und das ist eine andere Umschreibung. Du wirst durchgerüttelt, du wirst durchgeschüttelt, du wirst geläutert, du kommst in die Tenne und dann wirst du ein paar Mal hochgeworfen und dann wird es sich zeigen. Und dann sagte er zum Petrus, und wenn du einst zurückgekehrt bist, stärke deine Brüder, denn ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. So, das ist echt. Er gehört Christus. Und er sagt, du wirst geprüft und geläutert. Und das wird hervorbringen, dass du wiederum deine Brüder stärken kannst. Das heißt, das, was bei dir herauskommt, ist Gehorsam. An dem, was du erleiden, und das wird das den Gehorsam hervorbringen. Wenn man den Petrus in den Evangelien anschaut und dann die Briefe liest, dann kann man mal sehen, was diese Läuterung aus Petrus gemacht hat. Das ist, wie gesagt, deswegen, unter anderem sind so viele Theologen, die haben Probleme mit den Petrusbriefen, weil sie sagen, das ist nicht der gleiche Petrus. Ich sage, genau das ist nicht der gleiche. Das ist ein geläuterter, zum Glaubensgehorsam geläuterter Mann, durch Versuchungen, durch Prüfungen, durch Demütigung. Geht mal mit mir noch in 2. Korinther. Zweiter Korintherbrief. Kapitel 1. Ab Vers 8. Paulus schreibt an sie und sagt, denn wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen, Brüder, über unsere Bedrängnis, die uns in Asien widerfahren ist, dass wir übermäßig beschwert wurden, über Vermögen, sodass wir sogar am Leben verzweifelten. Paulus sagt, wir kamen in Bedrängnisse, in Prüfungen, in Versuchen, in Schwierigkeiten, übermaßen, dass wir über Vermögen, also er empfand so, dass es über sein Vermögen, das, was er tragen konnte, er empfand so, Paulus kam an einen Punkt, wo er gesagt hat, okay, das war's, hier ist Sense. Schaut mal Vers 9, wir selbst aber hatten in uns selbst schon das Urteil des Todes erhalten. Das heißt, sie hatten eine innerliche Überzeugung, sie sterben jetzt, das war's. Sie sind weder in der Lage, es zu ertragen, sind auszuhalten, übermaßen. Und wenn Paulus das sagt, und wir wissen, was er alles ausgehalten hat, dann bedeutet das viel. Und jetzt sagt er, aber also wir haben innerlich, das heißt innerlich diese Einstellung schon gesagt, jetzt wir sterben. Und jetzt schaut mal, was seine Aussage ist. Warum? Warum hat Gott das in ihrem Leben so zugelassen? Im Leben der Apostel, im Leben des Apostel Paulus. Damit wir nicht auf uns selbst vertrauen, sondern auf Gott, der die Toten aufweckt. Das ist, warum so weit Paulus gebracht? Warum an diesen Punkt gebracht? Um sein Glauben so zu festigen, sein Glauben so zu auszurichten, damit Paulus sein ganzes Vertrauen nicht auf sich selbst, sondern allein auf Gott ausrichtet. So weit musste Gott mit Paulus gehen. Er sagt, damit wir nicht auf uns selbst vertrauen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Gott hat sie an den Punkt gebracht, wo Paulus sagt, ich werde jetzt sterben. Und in diesem Vertrauen, Gott kann Tote lebendig machen. Das hat er auch erlebt, gell? Steinigung. Aber der Punkt ist an dieser Stelle ist, warum sind Bedrängnisse, warum sind Versuchungen und die Prüfung notwendig? Weil die Echten weiterbringen, weil sie die Echten in die Abhängigkeit zu Gott, in das Vertrauen zu Gott stärkt und ausrichtet, weil alles andere, worauf sie gehofft haben, abbricht, wegbröckelt. Und dann bleibt nur noch eins, Gott. Mehr gibt es da nicht. Mehr gibt es nicht. Und da zeigt sich und da offenbart sich nicht nur der echte Glaube, sondern dadurch wird auch der Glaube gestärkt. Der wird auf Gott ausgerichtet und in Gott festgemacht. Und das ist der Weg, wie Gott die Seinen ans Ziel bringt. Wie Gott die Seinen ans Ziel bringt. Also, für heute haben wir diese paar grundsätzlichen Verse angeschaut. Es ist notwendig, dass wir geprüft werden. Warum? Weil es echt und unecht offenbart. Und an Echten, weil es den Glauben reinigt, vorwärts bringt und uns komplett auf Gott ausrichtet und uns komplett auf ihn wirft. Ich gebe euch nur ganz kurz die Punkte, die ich noch mit euch in der nächsten Bibelstunde kurz anschauen möchte, weil es auch sehr wichtig und sehr herausfordernd ist. Ich möchte mit euch nur kurz noch darüber nachdenken. Es gibt eine Stelle, wo es heißt, dass wir durch Leiden die Leiden Christi vollkommen, also vollenden oder zu Ende bringen. Ganz interessante Aussage. Das heißt, was noch an den Leiden Christi fehlt, dazu tragen wir bei. Was das bedeutet über die Notwendigkeit, dass die Leiden Christi vollkommen gemacht werden. Darüber will ich kurz mit euch noch nachdenken. Dann möchte ich, warum Leiden notwendig sind, weil sie die Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums entfachen, stärken, motivieren und vorwärts bringen, weil dadurch die Macht Gottes und die Gnade Gottes groß gemacht wird und Gott verherrlicht wird. Und zum Letzten, weil es die anderen Gläubigen ermutigt, stärkt und ausrichtet. Über diese Dinge möchte ich mit euch einfach in der nächsten Bibelstunde nochmal nachdenken und dann euch ein paar Zeugnisse vorlesen und euch auch erzählen, wie das Ganze geschah. Okay, vielen Dank, dass ihr da mitzugehört habt und ich hoffe, dass es ein Stück weit zur Ausrichtung dient. Lasst uns beten. Herr, danke für dein Wort, für den reichen Befund, für die so viele Stellen, die uns da ausrichten. Herr, ich kann da nicht ausweichen, das Wort sagt, dass das der Weg ist. So will ich mich drunter stellen. Jesus Christus, ich danke dir, Herr, dass es diesen Aspekt, der mir Mut macht, der mich stärkt und Hoffnung gibt, Herr, dass die Leiden einen Sinn haben. Das ist nicht sinnlos und wahllos, das ist kein einfaches Schicksal, sondern es dient dazu und es trägt dazu bei, Herr, dass mein Glaube gefestigt wird und erneuert wird und ausgerichtet wird, damit ich dieses herrliche Erbe empfangen kann, damit ich dieses Reich empfangen kann. Herr, und allein das ist es wert, durchzuhalten und das aus deiner Hand anzunehmen. So bitte ich dich, Herr, nicht nur für mich allein, für jeden, der in seinen Bedrängnissen, in seinen Schwierigkeiten, in seinen Versuchungen ist. Herr, möge dieses Wort Kraft geben, wir bitten, verstehen, Herr, durch deinen Geist, Herr, vermagst du es als dein Wort zu wirken und nicht einfach als meine Rede, sondern durch die Schwachheit es zum Glaubensgehorsam hervorzubringen. Darum bitte ich dich. Amen.